Hallo und herzlich willkommen beim Book a Future Podcast, dem B2B-Podcast für die Buchbranche. Ich bin Estelle Traxel und gemeinsam mit der LMU München, der Internationalen Buchwissenschaftlichen Gesellschaft, dem Zentrum für Buchwissenschaften und der HTWK Leipzig diskutieren wir innovative Ansätze und Modelle für die Buchbranche, um für einen zukunftsfähigen Wandel zu sorgen. Heute bei mir zu Gast Colin Hauer. Colin ist seit 2022 der Geschäftsführer beim Hörbuch Hamburg Verlag, mit dem er einiges vorhat. Was genau erzählt er uns in dieser Folge? Hi Colin, schön, dass du heute bei Book a Future zu Gast bist. Stell dich doch mal bitte kurz vor, wer bist du und was genau machst du?
Hallo, ja, schön, dass ich da sein darf. Ich bin Colin Hauer, bin seit 2022 Geschäftsführer des Hörbuch Hamburg Verlags. Und wie man sich entsprechend denken kann, bin ich in Hamburg und mache da was mit Hörbüchern. Da werden wir gleich nochmal tiefer einsteigen, denke ich doch. Mit Audio, mit Inhalten arbeite ich eigentlich schon, seit ich denken kann, beruflich jetzt seit 16 Jahren, war lange in der Musikbranche für verschiedene Plattenfirmen tätig, für ein eigenes Musiklabel und auch verschiedene Streaming-Anbieter, war aber auch schon in der Buchbranche bei unter anderem Basta Lübbe und Bookwire und habe auch verschiedene Verlage und Plattformen bei digitalen Strategien beraten. Und jetzt zuletzt, bevor ich zu Hörbuch Hamburg gekommen bin, war ich bei Universal Music und habe da den Hörbuch- und Podcast-Bereich mit aufgebaut. Und genau, jetzt bin ich in Hamburg bei Hörbuch Hamburg und sehr happy, da jetzt alles Gelernte anwenden zu können.
Ja, spannend. Dann lass uns doch mal gleich in Hörbuch Hamburg einsteigen. Was genau bietet ihr denn da so an?
Also in erster Linie sehr gute Geschichten fürs Ohr. Also Hörbuch Hamburg ist einer der größten Hörbuchverlage Deutschlands und wir haben entsprechend sehr, sehr viele Hörbücher, Hörspiele für jede Altersstufe, für alle Genres, für jede Stimmung. Zwischen Sachhörbuch und populärem Unterhaltungshörbuch, Thriller, Biografie ist eigentlich alles dabei. Sowohl für Erwachsene als auch für Kids. Und ja, wir haben mittlerweile einen Katalog von 2.500 Titeln und jedes Jahr kommen da ungefähr 400 neue Hörbücher dazu.
Was ist denn so euer USP im Vergleich zu anderen Hörbuchverlagen? Weil also Hörbuchverlage sind ja letztendlich diejenigen, die bestehende Bücher vertonen. Da können wir gleich auch nochmal später drauf eingehen. Aber habt ihr einen USP formuliert oder kannst du darüber sprechen, inwiefern ihr euch wirklich von anderen Hörbuchverlagen unterscheidet?
Ja, also zu der Einleitung, da werde ich gleich noch eine kleine Anmerkung zu haben, aber das machen wir dann, wenn wir gleich nochmal drauf einsteigen, auf das Thema bestehende Bücher. Aber keine Sorge, da werden wir uns schon einig. Was den USP betrifft, also es gibt natürlich viele gute, auch sehr gute Hörbuchverlage am Markt und grundsätzlich haben wir da auch ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu den anderen, trotz dessen, dass wir Konkurrenten sind. Aber ich sage einfach mal ganz frech, dass ich uns natürlich für den besten Verlag da draußen halte im Hörbuchbereich. Und ich finde, es liegt daran, dass wir wirklich ein sehr, sehr tolles Team haben, extrem motiviert und mit sehr viel Know-how, sowohl im Lektorat, im Marketing, im Vertrieb oder auch an den anderen Gewerken hinter den Kulissen. Und man merkt wirklich bei uns, dass die Leute richtig Lust haben auf das, was sie tun und entsprechend gut darin sind. Und wir nehmen uns das wirklich vor, dass wir wirklich den allerbesten Job machen für unsere Partnerverlage, mit denen wir ja eng zusammenarbeiten, weil deren Inhalte lizenzieren wir und entwickeln sie entsprechend dann weiter oder adaptieren sie. Und vor allem auch für die Autorinnen und Autoren, mit denen wir arbeiten. Und dafür versuchen wir auch wirklich immer am Puls der Zeit zu sein. Also nicht einfach uns zurückzulehnen und Dinge so zu tun, wie wir sie schon immer gemacht haben, sondern wirklich das meiste rauszuholen, immer zu lernen, immer ein paar Schritte voraus zu sein oder versuchen voraus zu sein und entsprechend dann auch Vollgas in jeglicher Hinsicht zu geben. Und ja, auch für die Hörerinnen und Hörer wollen wir natürlich die Nummer eins sein. Und ich denke, das können wir tun, indem wir eine super Qualität an den Start bringen. Wir haben ein sehr, sehr tolles Programm, wie ich finde. Und das heißt, die Titelauswahl ist schon ein wichtiger Aspekt, dass wir gucken, dass wir die richtigen Titel einkaufen und dann aber auch entsprechend entwickeln und produzieren. Also, dass wir die richtigen Studios und SprecherInnen finden, gucken, dass wir den ganzen Prozess, das Ganze sehr eng begleiten, die Produktion genau abhören, abmischen, gucken, dass die Texte entsprechend auch stimmen und für Audio genauso funktionieren. Das klappt ganz gut. Also da draußen werden wir auch als ein zentraler Marktgestalter wahrgenommen. Journalistinnen und BloggerInnen featuren uns entsprechend auf. Wir schaffen es auf alle besten Listen und auch in den Hörbuchcharts findet man uns regelmäßig. Also ich glaube, es läuft ganz gut. Und ja, Preise gibt es auch. Zuletzt haben wir für eine Frage der Chemie den Deutschen Hörbuchpreis gewonnen. Bonigames Luise Helm hat es gelesen und da haben wir in der Kategorie Beste Unterhaltung gewonnen. Und das ist so ein schönes Beispiel dafür, das ist, glaube ich, funktioniert und unser USP und alles, was wir dafür tun, auch irgendwie funktioniert.
Welche Kriterien werden denn beim Deutschen Hörbuchpreis angewendet, wenn es ums das beste Hörbuch geht?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da müsste ich mir tatsächlich die Richtlinien auch nochmal im Detail durchlesen. Also es gibt verschiedene Kategorien. In dem Fall sind wir in der Kategorie beste Unterhaltung gewählt worden. Wir waren auch nominiert fürs beste Kinderhörspiel. Da haben wir leider nicht gewonnen. Im Kinderbereich war die Jury, es waren wirklich Kinder, was ich super finde, die gehört haben und dann entscheiden konnten, was sie am tollsten fanden. Da war es dann knapp nicht geklappt. Aber in dem Fall waren wir wohl das unterhaltsamste Hörbuch, hoffe ich zumindest.
Habt ihr eine Kernzielgruppe definiert?
Ja, es sind verschiedene Zielgruppen, die wir bedienen. Also wir gehen da erstmal von drei Hauptzielgruppen aus an der Stelle. Also einmal wirklich die eingefleischten Hörbuchfans, die wirklich sehr, sehr viel hören, die uns auch wegen unserer entsprechenden hochqualitativen Inhalte lieben und die unsere Produktionen einfach mögen und uns dafür auch quasi folgen und uns wiedererkennen. Die Die-Hard-Fans, dann gibt es die wir jetzt eher mal die, ich sag mal, anlassbezogenen Gelegenheitshörerinnen nennen, bei denen der Faktor Zeit auch nochmal eine große Rolle spielt. Die hören halt weniger als die anderen, hören vielleicht auch gerne mal nebenbei, wenn sie gerade nicht lesen können, beim Autofahren, beim Kochen, beim Putzen und greifen dann vielleicht eher zum Hörbuch. Die muss man auch nochmal mit anderen Inhalten ansprechen und mit weniger Inhalten als die sowieso den ganzen Tag hören. Und dann gibt es aber auch so die Newcomer am Markt, also Hörbuchneulinge bzw. Menschen, die bislang ausschließlich lesen, die wir dann mit einzelnen tollen AutorInnen und Titeln und SprecherInnen der jeweiligen Titel auch an das neue Medium, für sie neue Medium Hörbuch heranführen können. Also das sind so die drei Hauptzielgruppen, mit denen wir es eigentlich zu tun haben.
Und wie ticken die so? Sind das vorwiegend Frauen? Sind auch ein paar Männer dabei? In welchem Alter sind die so?
Du, das ist total unterschiedlich. Also grundsätzlich ist die Hörbuchzielgruppe ein bisschen weiblicher als männlich, aber es kommt total darauf an, auf die Nutzungsform, auch auf Genre. Manche AutorInnen haben dann eher eine weibliche, manche haben eher eine männliche Zielgruppe. In manchen Genres gibt es auch wieder Unterteilungen. Romance ist jetzt eher weiblicher als männlich zum Beispiel. Sci-Fi ist klischee-mäßig ein bisschen männlicher als weiblicher, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt irgendwo Stoffe hat, die nur für die eine oder andere Zielgruppe funktionieren. Und auch im Alter ist es ähnlich. Also wir sind ja echt auf so ziemlich allen Kanälen da draußen vertreten. Und dann gibt es einfach Plattformen oder Shops oder Nutzungsarten, die dann eher jünger oder eher älter sind. Und entsprechend breit gefächert ist das genauso wie unser Programm. Und das finde ich auch super, dass du wirklich Inhalte hast, die für alle funktionieren können. Und entsprechend auch alle Menschen erreichen und begeistern können.
Wenn du von Kanälen sprichst, wäre super, wenn du mal aufzählst, wo seid ihr denn so überall?
Ja, wahrscheinlich, wenn ich mir die genaue Shopliste angucke, sind das am Ende nicht nur Dutzende, sondern Hunderte oder Tausende Shops wahrscheinlich. Aber da werden dann auch solche kleinen Nischen-Download-Stores dabei sein, wo wir vielleicht einmal im Jahr ein Hörbuch verkaufen, wenn wir Glück haben. Aber sonst, also eigentlich auf allen Plattformen, die man so kennt, wo man seine Hörbücher hört, also von irgendwie Audible, BookBeat, aber auch die Shops der großen Buchhändler, aber auch die reinen Hörbuchplattformen, Storytel, Nextory und Co. Und bei den Musikstreaming-Anbietern, da sind wir jetzt eher im Testmodus und probieren das mal ein bisschen aus, inwieweit das für uns und für unsere Autorinnen funktioniert.
Und wir haben es vorhin schon angesprochen, ihr vertreibt Hörbücher, die aus bereits existierenden Büchern hergestellt werden oder vielleicht auch nicht. Habt ihr eine Strategie, um die Awareness von euren Brands zu steigern?
Ja, also vielleicht erstmal genau zu dem ersten Punkt. Es ist fast richtig, es ist richtig gemeint auf jeden Fall, aber es ist so, dass in der Regel die Bücher als solche noch nicht existieren, wenn wir anfangen mit der Hörbuchproduktion. Also es ist so, dass wir in knapp 95% aller Fälle, da erscheinen wir zeitgleich mit der Buchausgabe. Das heißt, du kannst das Buch noch gar nicht im Handel kaufen, bevor du unser Hörbuch hören kannst, sondern das passiert wirklich gleichzeitig. Das heißt, dass wir entsprechend, dass die Hörbücher nicht nachgelagert kommen, sondern gleich mitgedacht sind und auf Basis der Manuskripte auch entstehen und noch nicht auf Basis des finalen Buches. Und teilweise kriegen wir auch noch Korrekturen am Skript in die Sprecherinnenkabine reingeliefert. Also wir sind wirklich ganz, ganz nah dran an dem Prozess. Also das zu dem ersten Punkt. Entsprechend ist das Hörbuch ja wirklich auch ein eigenes Produkt. Die Leistung der SprecherInnen kommt ja auch nochmal mit dazu. Teilweise haben wir ja Sounds, teilweise Musik, die für Hörspiele extra kreiert wird, oder auch Geräusche. Also ist nochmal ein eigenständiges Werk, was eben nicht nachgelagert, sondern gleichzeitig kommt.
Wenn ich da kurz einhaken darf, wie wählt ihr das dann aus? Ihr arbeitet wahrscheinlich dann eng mit den Verlagen zusammen, oder vielleicht kannst du mal so einen typischen Workflow beschreiben, wie das funktioniert, eure Auswahl.
Ja, super gerne. Genau, also das ist, ich breche es mal vereinfacht runter, weil sonst dauert dieser Podcast 3 Stunden. Also im Endeffekt ist es mal ganz vereinfacht gesagt, beginnt dann das Projektmanagement dann, das heißt die intensive Planung und eine Vorbereitung und die Begleitung der jeweiligen Produktion, also zu überlegen, welches Studio nehme ich, wer ist denn eigentlich der Sprecher, die Sprecherin, das Skript nochmal aufzubereiten, zu schauen, muss man hier eine einzelne Liste nochmal anlegen an besonderen Aussprachen, kommen da viele Fremdworte drin vor oder spielt das in einer anderen Gegend, wo es Fremdsprachenbegriffe gibt und Ähnliches. Das muss natürlich auch alles stimmen, damit es beim Hörer, bei der Hörerin auch nicht falsch ankommt. Also das ist ein sehr, sehr langer, ausführlicher Prozess. Und entsprechend begleitet man dann den ganzen Prozess im Studio auch nochmal, wenn Sprecher und Studio alles gefunden sind und Regie, und schaut, dass da alles läuft, alle happy sind, und ist natürlich am Ende auch nochmal bei der Abnahme dabei und schaut, dass das Produkt am Ende, das fertige Hörbuch, auch so klingt, wie es denn klingen sollte. Dazwischen passieren nochmal ganz viele weitere kreative Prozesse, die dann aber ja zwischen Studio und SprecherInnen auch stattfinden. Und und am Ende übernimmt dann Marketing, Vertrieb und die weiteren Gewerke. Zwischendurch hat man noch Verträge natürlich abgeschlossen. Und dann findet das Ganze seinen Weg zu der Hörerschaft und versucht natürlich auch die entsprechend bestmögliche Sicht und Hörbarkeit zu gewährleisten und dafür zu sorgen, dass wir auf allen Plattformen möglichst gut dastehen und dass die potenzielle Zielgruppe oder die Menschen, die zu den einzelnen Zielgruppen gehören könnten, entsprechend auch Bescheid wissen, dass da was kommt und es dann auch hören können. Das war jetzt mal sehr vereinfacht.
Dann kommen wir doch jetzt mal zu der Anschlussfrage bezüglich der Awareness eurer einzelnen Subbrands.
Genau, also da ist es im Endeffekt so, dass wir, also klar, es gibt einen Teil der Awareness, die auf das Buch an sich und auf das Hörbuch an sich voneinander aufeinander abstrahlen. Aber wir haben natürlich auch viel Eigenleistung, die wir da mitbringen, sei es allein schon die Auswahl der richtigen SprecherInnen. Also zum Beispiel haben wir jetzt bei dem letzten Robert Seethaler-Titel Das Café ohne Namen, da haben wir den Schauspieler Matthias Brandt gewählt, der einfach super passt für den Stoff, der entsprechend auch nochmal eine eigene Awareness generiert. Oder im Fall von Sascha Stanisic, er hat sein eigenes Kinderhörbuch Wolf selbst eingelesen und nochmal ein extra Nachwort mit beigesteuert und liefert da einfach nochmal eine ganz persönliche Nähe zum Stoff. Also das allein diese Auswahl der richtigen Person und der richtigen Stimme, das macht schon ganz viel aus. Und dann haben wir natürlich noch eine ganze Klaviatur, die wir bespielen, aus Marketing, Presse, Social Media und Vertrieb und auch die ein oder andere spannende Kooperation da draußen, um einfach noch mehr Aufmerksamkeit auf die Produkte zu lenken. Und da agieren wir genauso wie ein klassischer Buchverlag, bedienen wir die ganze Wertschöpfungskette und haben ein großes Team, was entsprechend alles gibt, um die Kollegen abzuholen, um die HörerInnen abzuholen. Und dabei sind natürlich auch ein paar neue Kanäle und Chancen dabei. Zuletzt haben wir jetzt zum Beispiel als allererster Hörbuchverlag eine Partnerschaft mit dem Startup Enna geschlossen aus München. Die werden von manchen so als die Tonybox für Rentner bezeichnet. Es ist ein bisschen mehr und ein bisschen was anderes als das, aber es ist, was ist denn eigentlich? Das ist eine App und eine Lösung, eine Hardware-Lösung, bei der Menschen, die bislang noch nicht an der digitalen Welt teilhaben können, aus unterschiedlichen Gründen, die können das einfach eine Karte drauflegen und läuft das Hörbuch ab. Und das finden wir toll. Da sind wir jetzt, wie gesagt, als erster Hörbuchverlag dabei und bringen unsere Inhalte auch an diese Zielgruppe, die noch ganz neu und noch gar nicht bedacht wurde bislang. Und das ist eben nochmal eine weitere Chance. Genau solche Kanäle, die bislang noch gar nicht sich mit Büchern oder mit Hörbüchern in dem Fall dann befassen, dass wir auch an die rankommen. Und da gibt es noch viel, viel mehr in die Richtung, was wir da machen.
Wie ist denn bei euch so die prozentuale Verteilung, was Streams und Downloads angeht?
Ganz genau kann ich das nicht verraten, aber was ich sagen kann, grundsätzlich ist der Markt total spannend. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ja, was ich total interessant finde am Hörbuchmarkt ist, dass der ursprünglich ja mal physisch angefangen hat und die sich jetzt aber zu einem sehr, sehr digitalen Markt gewandelt hat. Also wir sind jetzt bei 86% Umsatzanteil, der sich durch Downloads, Fixed Price und andere digitale Geschäftsmodelle zusammensetzt. Das heißt, 14% sind noch physisch, sind CDs. Es wird weniger, aber es ist immer noch ein relevanter Part. Und was den digitalen Umsatz, der sich entsprechend auf die verschiedenen Modelle verteilt, da kann ich auf jeden Fall sagen, dass sich gerade auch eigentlich alle Modelle ganz gut und ganz gesund weiterhin entwickeln. Und ich finde es wichtig, dass es da einen dynamischen Markt gibt und dass es verschiedene Angebote gibt, weil alle so eine unterschiedliche Zielgruppe erreichen, ansprechen. Teilweise haben sie noch andere Titel im Portfolio, aber erreichen einfach Menschen auf eine unterschiedliche Art und Weise. Und für uns als Verlag ist es wichtig, dass alle Beteiligten happy sind. Ja, wir unterstützen alle Geschäftsmodelle, die für einen langfristig gesunden Hörbuchmarkt sorgen und bei dem es auch eine faire Vergütung gibt für die beteiligten Verlage, also uns und unsere Partnerverlage und für die AutorInnen. Und im besten Fall deckt sich das aber auch damit, dass das Angebote sind, die für die Hörerschaft toll ist. Und entsprechend sind wir da sehr, sehr supportive und sind da ganz zuversichtlich, was da am Markt so passiert. Aber schauen natürlich auch alles uns ganz genau an.
Ja, ich meine, du kommst ja auch aus der Musikbranche und Stichwort Spotify und Co. Das ganze Modell da gibt es ja oftmals auch Beschwerden, was so die Fairness und so angeht. Wie sieht es denn das Erlösmodell bei Streaming-Anbietern in puncto Hörbüchern aus?
Ja, das ist auch nochmal ein bisschen vielschichtiger vielleicht, als es in der Musik in dem Fall gegeben ist. Man muss im Hörbuch-Streaming unterscheiden zwischen den Fixed-Price-Anbietern und den Pool-Based- oder Flatrate-Modellen. Also ganz vereinfacht gesagt ist es so, bei den Fixed-Price-Modellen, da erhält man als Verlag einen festgelegten Betrag für quasi pro gehörte Stunde oder pro Hörbuch. Und bei den Flatrate- oder Pool-Modellen ist es so, dass die Gesamteinnahmen von dem Anbieter auf einen großen Berg gelegt werden und man bekommt dann anteilig, je nachdem, wie viele Tracks gestreamt wurden, seinen jeweiligen Anteil nach Gesamtnutzung. Und das ist in der Regel deutlich geringer als bei den Fixed-Price-Modellen. Also gerade die Modelle, die ursprünglich aus dem Musikbereich kommen, die sind natürlich auch eigentlich auf was ganz anderes ausgelegt. Entsprechend kommt da dann nicht das Gleiche an wie bei den Anbietern, die explizit auf Hörbücher oder Hörspiele ausgelegt sind. Und entsprechend funktionieren die auch ein bisschen unterschiedlich voneinander.
Ja, ihr gehört ja zur Bonnier-Gruppe, genauso wie BookBeat. Profitiert ihr eigentlich in irgendeiner Form davon, dass ihr beide zu demselben Verlag gehört, was euren BookBeat-Auftritt angeht?
Das wäre sehr schön. Also wir haben grundsätzlich ein sehr gutes und kooperatives Verhältnis miteinander, aber das versuchen wir auch mit den anderen Partnern zu pflegen. Und andersrum empfinde ich es auch so, dass BookBeat uns gut behandelt, aber auch nicht anders als die anderen Verlage, mit denen sie zusammenarbeiten, sondern das Ganze wirklich auch immer vom aktuellen Programm abhängt, welche Titel bei ihnen gerade auch gut reinpassen und nachgefragt werden. Insofern ist es eher so, dass wir uns anstrengen müssen, die richtigen Titel zu haben und dass es dann auch mit BookBeat gut läuft. Ich bin auf jeden Fall froh, dass es sie gibt und dass sie auch so erfolgreich sind und weiter wachsen. Denn ich finde, so eine diverse Shop-Landschaft, die braucht es in jedem Fall. Und das trägt meines Erachtens auch zu einem gesunden Hörbuchmarkt bei. Ich finde, das hat man auch in anderen Content-Branchen schon gesehen. Wenn es dann irgendwie einen dominanten Player gibt, der den ganzen Markt für sich quasi hat, das ist meistens nicht so schön für die anderen Menschen, die darin mitspielen. Und insofern finde ich es gut, dass es da einen verhältnismäßig neuen und verhältnismäßig großen Player am Markt gibt. Also wir haben den gleichen Mutterkonzern in Schweden, treffen jetzt auch gar nicht so aufeinander in Deutschland außerhalb unserer normalen Termine, die wir haben, genauso wie die anderen Verlage auch.
Nee, und auch, dass BookBeat überhaupt wirklich von der Bonnier-Gruppe und somit eben auch aus der klassischen Buchbranche stammt, so ein erfolgreiches Unternehmen jetzt mittlerweile, das finde ich schon auf jeden Fall sehr beachtlich, ne?
Das ist ein tolles Signal. Also ich finde, dass ja Innovation ruhig mal aus der Branche selbst rauskommen darf und soll, und ich finde es ein tolles Beispiel, das genau das zeigt. Also die Musikbranche hat es früher auch versucht, aber die haben es nicht hingekriegt. Also wenn ich so an meine Anfänge der Musikbranche zurückdenke, das war so die Zeit, wo dann einzelne Musiklabels noch versucht haben, ihren eigenen Online-Shop nur für den eigenen Inhalt zu machen. Und das klappt halt nicht, weil es für die Endkunden, auch wenn sie vielleicht eine Affinität zu dem einen oder anderen Label oder einem oder anderen Verlag haben, ist ja doch so, dass sie eher auch auf AutorInnen in dem Fall gehen und dann auch da sein wollen, wo alles vertreten ist, was sie gerade mögen. Und das ist bei BookBeat natürlich gut, dass genauso wie die anderen Shops, dass da alles drin ist und nicht nur in dem Fall Bonnier-Content. So toll unsere Verlage auch sind und auch wir, es gibt ja auch den einen oder anderen tollen Titel in anderen Verlagen und entsprechend sollten die da auch abgebildet sein.
Die HörerInnenzahlen von Hörbüchern, die steigen ja seit Jahren und vor allem die jüngeren Generationen hören immer mehr Hörbuch. 2021 habe ich gelesen, ist der Umsatz mit Hörbüchern um 12% gestiegen laut Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Wie reagiert ihr denn auf den Trend, dass Audio immer relevanter wird, auch im Buchmarkt und vor allem eben auch für die jüngeren Zielgruppen?
Also erstmal freuen wir uns und wachsen mit, aber wir ruhen uns auch nicht darauf aus. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Also wir sind dabei, die Weichen zu stellen oder haben sie teilweise auch schon gestellt, um entsprechend auch künftig dafür zu sorgen, dass wir weiterhin gut dastehen, auch unabhängig vom Marktwachstum als solches. Also wir schauen, dass wir natürlich mehr und passendere Titel auch produzieren, die die steigende Nachfrage entsprechend auch bedienen und merken jetzt auch zum Beispiel dadurch, dass eine jüngere Generation immer mehr Hörbücher hört. Also gerade im Bereich YA und Romance ist nochmal deutlich mehr Bedarf gerade da. BookTok feuert das Ganze nochmal an. Da haben wir jetzt gerade zum Beispiel darauf reagiert und das Lektorat aufgestockt mit einigen Kolleginnen, die explizit in diesem Bereich auch unterwegs sind, sich da auskennen und entsprechend auch die richtigen Titel finden und entwickeln können. Und das ist so ein Beispiel. Dann gibt es noch viele weitere, was wir gerade planen und vorhaben. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich nicht zurücklehnt und fett und zufrieden wird, sondern eigentlich immer so ein bisschen so eine Grundunzufriedenheit bewahrt, also eine gesunde, und sich selbst auch challenged, weiterzumachen und noch besser zu werden und noch mehr zu machen für die Menschen, wegen denen es uns eigentlich gibt, also die HörerInnen und die AutorInnen auf der anderen Seite.
Spannend, dass du sagst, dass ihr jetzt den Bereich Lektorat zum Thema BookTok-Titel oder Young Adult aufgestockt habt. Darf ich fragen, woher jetzt die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen, von welchen Verlagen?
Ja, also die eine, die kommt von Carlsen Impress, also ist quasi innerhalb unserer Familie gewechselt. Und die andere ist eine Kollegin, die hat früher schon als freie Lektorin für uns gearbeitet, war aber noch unter anderem bei Nextory zum Beispiel tätig und war da auch sehr am Puls der Zeit, also auf Plattformseite quasi. Und entsprechend verstärken die uns jetzt. Und ich glaube, veröffentlicht haben wir noch keinen der Titel, die sind noch sehr, sehr neu bei uns, aber wir haben da schon spannende Titel in der Mache. Also es scheint aufzugehen.
Habt ihr aktuell was in Richtung Podcast geplant und wie relevant ist der Bereich für euch?
Ja, ist eine gute Frage. Also den Bereich an sich finde ich sehr spannend. Ich habe mich in der Vergangenheit damit ja auch intensiv befasst. Und wie eingangs gesagt, war ich ja zuletzt bei Universal Music und habe da auch die Podcast-Abteilung mit aufgebaut. Aber entsprechend habe ich auch gemerkt, wie schwer das eigentlich ist, seine Daseinsberechtigung an dem Markt zu finden. Und die Frage, die wir uns auch ein bisschen stellen müssen, ist, ob es unbedingt nötig ist. Also wir haben einen sehr gesunden, gut funktionierenden und wachsenden Hörbuchmarkt. Ob man dann sich einen neuen Podcast-Markt in dem Fall auch erschließen muss. Also ich finde, wie gesagt, die Entwicklung auf jeden Fall spannend gerade und vor allem finde ich auch spannend die Frage, inwieweit sich die beiden Zielgruppen, also Podcast-HörerInnen und HörbuchhörerInnen, unabhängig voneinander entwickeln oder ob die beiden Welten auch voneinander profitieren können. Weil derzeit gibt es knapp doppelt so viele Podcast-HörerInnen wie beim Hörbuch. Und ich fände es natürlich gut, wenn die Grenzen sich aufweichen und wir eher noch dem oder der einen oder anderen die Attraktivität des Mediums Hörbuch näher bringen können. Das heißt, das ist eine Aufgabe, die wir uns vor uns haben. Eher schauen, wie können wir unsere Inhalte der existierenden Zielgruppe nochmal näher bringen. Wie genau das geht, da habe ich noch keine Antwort drauf, sonst würde ich sie jetzt mit dir teilen. Aber wenn ich sie gefunden habe, dann lasse ich dich das auf jeden Fall wissen. Heißt, ich kann jetzt noch nichts dazu sagen, was und wann und wie und ob, aber was ich sagen kann, ist, wir befassen uns damit und machen uns auf jeden Fall unsere Gedanken. Und also, wenn man sich so die anderen Verlage anschaut, es gibt ja einige, die Podcasts veröffentlicht haben, aber die meisten Formate wurden auch wieder eingestellt und das ist mir halt wichtig. Also, wenn wir in dem Bereich was machen sollten, dann wäre es jetzt nicht so die Art von Experiment, dass man einfach mal was in die Wand wirft und guckt, ob es kleben bleibt und dann wieder bleiben lässt, sondern dann sollte da schon mehr Strategie dahinter sein. Und das braucht eben Zeit. Und genau, hat aber nach wie vor das Fragezeichen dahinter. Also es ist noch kein Ausrufezeichen.
Okay, verstehe. Können wir nochmal, das steht zwar jetzt nicht in meinen Fragen, aber was mir gerade noch eingefallen ist, so das Thema Spotify, weil die bieten ja auch super viele Hörbücher an. Kannst du da mal kurz drauf eingehen, was es damit auf sich hat?
Ja, also die, Da kommt es auch aufs Territorium an oder auf das Land, was man sich bei Spotify jeweils anschaut, weil in manchen Märkten, USA, UK, ich glaube Kanada, Australien, Irland, ein paar weitere, da haben sie ja quasi alle Hörbücher drin, weil da sind sie ja gerade geswitcht auf ein Download-to-Own-Modell. Also wenn man in den Märkten die Spotify-App nutzt, kann man quasi alle Hörbücher der Welt kaufen gegen einen Einzelbetrag. Das ist noch verhältnismäßig neu. Das haben sie damit letztes Jahr in Frankfurt auf der Buchmesse ein bisschen mehr zu erzählt. In Deutschland haben sie ja das normale Pool-Modell. Also man ist mit den Hörbüchern, wenn man sie denn da verfügbar macht, wird man genauso wie Musik-Content behandelt, mehr oder weniger. Aber entsprechend bleibt eben auch nicht so viel hängen bei den Verlagen wie bei anderen Geschäftsmodellen. Also wir sind da mit Kinderinhalten teilweise vertreten, weil die natürlich auch nochmal anders genutzt werden. Die werden jetzt vielleicht nicht nur einmal durchgehört, sondern auch zum Einschlafen mehrmals gehört. Entsprechend schauen wir uns das schon genau an und ja, machen uns da unsere Gedanken, inwieweit das relevant ist, ob mehr, weniger. Das muss man schauen. Also es gibt Verlage, die sind da mit einem sehr großen Teil ihres Programms vertreten, andere sind da überhaupt gar nicht vertreten. Es gibt wenige Verlage, die auch nicht in den Fixed-Price-Modellen wie BookBeat vertreten ist. Da sind schon die meisten eigentlich. Es gibt aber auch einige, die sich dagegen entschieden haben. Und ja, Spotify ist ein bisschen kontroverser, würde ich sagen. Entsprechend sind wir da vorsichtig. Ja, also komme ich aus dem Streaming ursprünglich mal, habe verschiedene Streaming-Anbieter im Musikbereich. Habe für vier verschiedene, habe ich, glaube ich, insgesamt mal gearbeitet, angestellt oder als Berater. Aber man muss es halt sehr differenziert betrachten, weil unsere Inhalte eben ganz, ganz anders funktionieren als Musik. Also wenn du einen Lieblingssong hast, den hörst du halt 100-mal durch und tanzt durch die Wohnung. Das machst du gut im sehr guten Hörbuch. Die haben wir natürlich vielleicht, aber nee, das wird schon einfach anders genutzt. Und ja, entsprechend lässt sich das Modell eben nicht ganz so einfach übertragen. Und in der Musik gab es einfach auch kein funktionierendes Geschäftsmodell mehr für die Branche. CDs hat keiner mehr gekauft, alle haben illegal runtergeladen, für Downloads haben auch nur sehr wenige bezahlt. Und dann gab es gar keine andere Richtung, als so ein Modell zu erschließen. Und dafür funktioniert es ja auch ganz gut, auch wenn es da viele kritische Stimmen gibt. Insgesamt der Musikbranche geht es besser, seitdem es diese verschiedenen Anbieter gibt. Bei uns ist es ja aber so, dass wir einen gut funktionierenden Downloadmarkt auch weiterhin haben mit Audible, aber auch mit den Plattformen der einzelnen größeren Buchhandlungen. Also das ist ein Markt, den muss man jetzt gar nicht komplett ins Streaming verschieben. Deswegen bin ich da auch vorsichtig und würde jetzt auch kein Plädoyer für das eine oder das andere Geschäftsmodell halten, sondern wie vorhin schon gesagt, ich glaube, es kommt vor allem darauf an, auf die richtige Mischung zu gucken, welche Zielgruppe ist wo, wie bedient man die und wohin kann man die auch erziehen. Ja, wie gesagt, bei Spotify ist spannend auch die Beobachtung, dass sie in anderen Märkten eben ganz rausgehen aus dem Streaming, was unsere Inhalte zumindest betrifft, also Hörbuchinhalte, und auf Download to Own setzen. Das ist spannend zu beobachten. Ich glaube, da passiert noch viel, jetzt nicht nur bei denen, sondern grundsätzlich in unserer Branche, in diesem Jahr bestimmt, im nächsten Jahr, in den nächsten Jahren.
Absolut perfekte Überleitung. Was sind denn so deine Visionen noch für die Zukunft für Hörbuch Hamburg?
Okay, große, große Frage, Vision. Ja, so ein paar Ideen kann ich bestimmt teilen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass wir sehr erfolgreiche Jahre hinter uns haben. Der Branche ging es gut, uns ging es gut. Und das ist aber für mich genau der Zeitpunkt zu sagen, wie gesagt, wir ruhen uns jetzt nicht aus und wir gehen jetzt wirklich nochmal Themen an und arbeiten daran, dass wir wirklich die bestmöglichste Arbeit für alle unsere Stakeholder eigentlich auch liefern können. So ein paar Beispiele, die ich vielleicht teilen kann, ist, wir haben jetzt gerade, also zum Zeitpunkt dieses Recordings ist das ungefähr 10 Tage her, haben wir eine neue Abteilung gegründet, Vertrieb und Business Development. Die gab es vorher noch nicht so standalone. Da geben wir jetzt gerade Vollgas und schauen, was wir noch alles tun können, um neue Geschäftsmodelle, neue Partner anzuschließen, aber auch auf den bestehenden Kanälen besser vertreten zu sein, ein besserer Sparringspartner für unsere Handelspartner zu sein und für mehr Sichtbarkeit zu sorgen. Das ist ein großes Thema, was uns umtreibt. Also da, wo wir schon sind, einfach noch sichtbarer und noch besser werden und da, wo wir noch nicht sind, auch hinzukommen. Den Bereich stellen wir jetzt gerade auch deutlich datengetriebener auf, machen viel mehr Daten-Deep Dives jetzt und lernen einfach sehr, sehr viel aus allen Zahlen, die wir so bekommen können, um da bestmöglich uns aufzustellen. Im Marketing ist so ähnlich, da wachsen wir gerade auch, bekommen in Kürze nochmal Verstärkung, auch mit dem Fokus auf digitalen Aktivitäten. Und über Lektorat habe ich gerade schon gesprochen, da wachsen wir ja auch, definieren neue Handlungsfelder. YA Romance ist so ein Beispiel. Da gibt es sicherlich noch das eine oder andere Thema, was wir noch künftig noch stärker besetzen können. Und ich meine, das Thema KI und neue Technologien ist ja auch immer wieder in der Presse. Ist natürlich ein großes Thema, was die Branche umtreibt. Finde ich persönlich sehr spannend. Bin da auch schon seit Jahren unterwegs. Früher auch mal eine Unternehmensberatung gehabt mit einem Schwerpunkt auf künstliche Intelligenz. Habe da viel gemacht im Medienumfeld. Und davon kann ich jetzt natürlich auch nochmal profitieren, auch wenn die Technologie natürlich sich sehr, sehr schnell weiterentwickelt. Finde ich total spannend. Und auch da schauen wir uns einzelne Firmen, Technologien, Chancen an und experimentieren. Aber da ist jetzt zum Beispiel ganz wichtig, dass man jetzt nicht um jeden Preis irgendwo KI reindrängen muss. Also ich glaube, es gibt sinnvolle Anwendungsfälle. Die sind zum Glück aber auch überall da gegeben, wo es jetzt nicht um die menschliche Kreativität geht. Also da gibt es Stellen in der Wertschöpfungskette, wie Auflagenplanung bei physischen Produktionen zum Beispiel oder Verschlagwortung, Metadatenoptimierung und Co. Das sind alles Sachen, die sehr viel Arbeit und händische Arbeit früher gekostet haben. Das geht jetzt alles automatisch und das ist auch gut so. Also da schauen wir, wie wir mehr rausholen können, um unseren Kolleginnen und Kollegen einfach noch ein bisschen mehr Zeit zu geben für die Sachen, in denen sie richtig gut sind und die ihnen auch Spaß machen. Denn am Ende wollen wir hier Kolleginnen haben, die mit Leidenschaft dabei sind, Vollgas geben, die Dinge tun, die sie gerne tun, um dann auch gemeinsam unsere Autorin auch nach vorne zu bringen. Und da kann Technologie in jedem Fall helfen, da noch ein bisschen besser unterwegs zu sein. Also insgesamt würde ich sagen, wir stellen gerade die Weichen. Ich bin jetzt seit einem guten Dreivierteljahr da. Viel konnte ich schon anschieben. Einige Dinge wird man jetzt auch erst sehen in den nächsten Monaten. Aber das läuft ganz gut an. Der Verlag, der stand ja vor mir auch schon gut da. Und ich hoffe, meinen Beitrag leisten zu können, das Team entsprechend auch zu unterstützen und ihnen das Werkzeug an die Hand zu geben, das sie brauchen, um noch besser aufgestellt zu sein. Und da bin ich ganz optimistisch. Also alles, was ich jetzt gerade sehe und von dem ich weiß, dass es kommt, von dem, dass ich hoffe, dass es kommt, das stimmt mich eigentlich ganz positiv für unsere Zukunft. Also sowohl für die von uns, als auch alles, was ich von den Partnern höre, auch für die Branche. Und das finde ich schön, denn Audio ist ein sehr, sehr schönes und tolles Medium, das Buch sowieso. Und Hörbücher, die sind toll. Und ich finde es toll, was dann auch alles kommt und was wir da auch tun können, um das Medium weiter voranzubringen.
Ja, dann vielen Dank, Colin, dass du dir die Zeit genommen hast und heute hier zu Gast warst. Ich wünsche dir und euch zukünftig ganz viel Erfolg für Hörbuch Hamburg und werde das natürlich weiterhin verfolgen, was ihr so treibt.
Vielen Dank, schön, dass ich da sein durfte.
Ja, vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Falls euch der Podcast gefällt, lasst mir doch gerne eine Bewertung da und abonniert ihn, dann kriegt ihr auch automatisch mit, sobald eine neue Folge live ist. Bis zum nächsten Mal, ciao.